Der NATO-Gipfel liegt inzwischen schon einige Tage zurück. Die Medienberichterstattung war geprägt von Bildern. Auch auf Colorradio wurden zuerst einmal die unmittelbaren Eindrücke verarbeitet. Die inhaltliche Auseinandersetzung kam mitunter ein bisschen kurz. Mit gewissem Abstand wollen wir heute nochmal zurückschauen. Was hat dieser Gipfel für die NATO bedeutet? Welches Resümee kann aus Sicht der Friedensbewegung gezogen werden? Ich spreche dafür mit Claudia Heidt von der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Hallo.
Ja, hallo.
Claudia war an den Vorbereitungen des Gegengipfels in Straßburg beteiligt. Ja, und ich würde erst mal kurz bitten, dass du unseren Hörern schilderst, was ist die Informationsstelle Militarisierung und was tut sie so?
Zuerst mal, die Informationsstelle Militarisierung ist ein kleiner Verein, wenn man unser Budget betrachtet. Und wenn man unsere Mitglieder betrachtet, sind etwa 200 Mitglieder. Das ist vielleicht klein, aber fein. Es gibt ja Vereine, die mit weniger klarkommen müssen. Unser hauptinhaltliches Ziel ist die kritische Auseinandersetzung mit deutscher Militärpolitik. Und da deutsche Militärpolitik nicht im luftleeren Raum stattfindet, auch mit NATO-Militärpolitik, mit europäischer Militärpolitik. Und seit 10 Jahren mindestens ist deutsche Militär- und Außenpolitik ja eine sehr stark kriegs- und offensivorientierte Politik. Das heißt, wir müssen uns in der Zwischenzeit damit auseinandersetzen, was diese Militärpolitik überall auf der Welt bedeutet, was sie im Balkan bedeutet, in Afghanistan bedeutet, was sie in Afrika bedeutet. Das hat quasi unser Aufgabengebiet als Informationsstelle zugenommen mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Das ist ganz grob als Inhalt. Und der Anlass der Gründung der Informationsstelle Militarisierung war 1996, als in Calw in der Nähe von Tübingen, wo wir unser Büro haben, das Kommando Spezialkräfte aufgestellt worden ist und uns spätestens an diesem Moment klar war, dass die deutsche Außenpolitik einen ganz neuen Charakter haben wird, wenn man solche Spezialkräfte nur dann braucht, wenn man sie auch einsetzt und sie gehören zu offensiven Militärszenarien. Deswegen war klar, wir müssen das zum Inhalt von der kritischen Auseinandersetzung machen, ja, sehr viel Material dafür zur Verfügung stellen, Aufklärungsarbeit machen. Und das ist, wie der Name auch schon sagt, unsere Hauptarbeit. Also Informationen zur Verfügung stellen, schriftlicher Art, aber auch Referenten zur Verfügung stellen, um klarzumachen, Bewusstsein zu schaffen für Militärpolitik in Deutschland.
Ja, und ein Teil dieser Arbeit war die Organisation des Gegengipfels in Straßburg. Was ist da passiert und wie war das Echo und der Besucher?
Na, vielleicht zur Einordnung, der Gegengipfel war natürlich ein Mosaikstein im Rahmen dessen, was insgesamt als Proteste passiert ist. War ja von Anfang an klar, dass es verschiedene Elemente geben wird, dass es ein Camp geben wird, dass es einen Gegengipfel geben wird, dass es eine große internationale Demonstration geben wird und außerdem verschiedene kleinere Aktionen zivilen Ungehorsam, die sich direkt der NATO in den Weg stellen wollen. Also diese 4 Elemente sind jeweils ein Teil eines Bausteins, die zeigen sollen, dass der Protest gegen die NATO direkt sichtbar auf der Straße ist, dass es aber auch Argumente gibt, die hinter diesem Protest stecken. Deswegen, wie gesagt, würde ich es auch nur eingebettet in das Ganze bewerten wollen. Auf den Gegengipfel selber waren ungefähr 500 Menschen ziemlich bunt zusammengewürfelt. Es gab nur ein ganz leichtes Übergewicht an Menschen aus Deutschland und Frankreich, aber es waren zum Beispiel auch viele aus Großbritannien, aus den Niederlanden, aus Belgien da, aus vielen skandinavischen Ländern. Viele Menschen aus Griechenland waren da, ganz spannend für uns auch Menschen aus Irland, die dort gegen EU-Militärpolitik im Referendum, gegen den Verfassungsvertrag ziemlich erfolgreich waren, waren Menschen aus Spanien da. Es waren aber auch Leute aus den USA da. Also es war insgesamt wirklich ziemlich bunt, auch wenn 500 vielleicht gar nicht mal so viel klingt für einen internationalen Kongress, hatte ich das Gefühl, dass es sehr lebendig ist. Und ein Teil der Plenarveranstaltungen waren auch sehr, sehr gut besucht, andere nur mittelbesucht. Wir viele diesen Kongress auch benutzt haben, nicht nur um sich inhaltlich auszutauschen, sondern auch um eine Art Networking zu machen. Und für mich war eigentlich das Hauptverdienst dieses Kongresses, dass es dort einen Raum gab, um Menschen, die sich inhaltlich aus verschiedenen Perspektiven mit NATO auseinandersetzen, einen Raum zu geben, sich auszutauschen. Und dieser auch Open Space, nicht nur in den Workshops, wurde ziemlich massiv genutzt. Also in jeder Ecke sah man Gruppen und Grüppchen zusammenstehen, die sich inhaltlich austauschen. Ich habe das als sehr lebendig und produktiv erlebt.
Nun kann man hoffen, dass davon etwas bleibt und dass dieser Austausch Frucht trägt. Wie beurteilst du denn den Rest, was so in Straßburg passiert ist an Protest oder was überhaupt möglich war an Protest?
Ich beurteile das sehr, sehr gemischt. Also zum Beispiel die Frage des Camps. Ich fand dafür, dass das Camp erst ganz kurz vor seiner Eröffnung überhaupt eine Genehmigung und eine rechtliche Grundlage hat, dass es sehr lange gedauert hat, bis überhaupt klar war, an welchem Platz das Camp stattfinden sollte, ob es ein Camp, ob es mehrere Camps gibt. Dafür ist es erstaunlich gut gelaufen. Es gibt natürlich vieles, was man hätte besser machen können. In Heiligendamm waren die Camps ja sehr viel länger vorbereitet. Es war sehr viel länger klar, wer ist für welches Barrio, also für welchen Bereich des Camps zuständig. Und es gab quasi intern auch eine stärkere soziale Kontrolle, sodass es möglich war, eine Organisation zu machen, dass einzelne Teile des Camps wiederum ihre Repräsentanten in die Gesamtpläne schicken konnte. All das hat zwar auch funktioniert, diesmal aber längst nicht so gut, wie es hätte können. Also die äußeren Umstände haben sehr schwierig gemacht, das Ganze wirklich völlig effektiv zu organisieren. Und dafür, wie schwierig diese Umstände waren, finde ich es erstaunlich gut gelaufen, dass 3000 junge Menschen da waren und ihr Camp organisiert haben, dort sich inhaltlich ausgetauscht haben, Aktionen vorbereitet haben. Und weitestgehend bin ich sehr einverstanden damit, wie das im Camp gelaufen ist. Vielleicht noch eine inhaltliche Anmerkung. Und zwar haben wir von der Informationsstelle Militarisierung zwei Standbeine gehabt. Wir hatten ein Standbein beim Gegengipfel, wo wir uns inhaltlich an den Workshops beteiligt hatten und einen Informationsstand hatten. Wir hatten aber auch einen Informationsstand und ein Informationszelt im Camp. Und spannend war, dass neue Informationsinteressen, also Leute, die wirklich sich mit dem Thema NATO noch nicht inhaltlich auseinandergesetzt hatten, aber Interesse daran hatten und Informationsmaterial haben wollten, waren im Camp sehr viel stärker als im Gegengipfel. Im Gegengipfel waren vor allem Leute, die sich inhaltlich schon damit auseinandergesetzt haben und sich austauschen wollten über das, wie sie sich auseinandergesetzt haben. Im Camp waren sehr viele, die neu interessiert waren, die ihre grundsätzliche Argumentation gegen Krieg und gegen NATO halt vertiefen wollten, die neue Informationen haben wollten. Und deswegen ging unser Material beim Camp unglaublich weg und ganz, ganz viele Diskussionen fanden statt von Leuten, die einfach mal Grundlagen haben wollten. Was ist sie eigentlich genau? Wie viele Mitglieder hat das? Was bedeutet das? In welchen Einsätzen ist sie? Also so viele so grundsätzliche Fragen hatten wir noch selten irgendwo. Und deswegen sind wir absolut froh, dass wir uns entschieden haben, diese zwei Standorte zu haben, im Camp und im Gegengipfel. Das Gefühl hatten, als wirklich Informationsstelle hatten wir sehr viel mehr noch Existenzberechtigung im Camp, als wir das beim Gegengipfel hatten, wobei wir da sicher, denke ich, auch keine ganz unwichtige Rolle gespielt haben. Aber dieses will ich auch deswegen bemerken, weil es was sagt über den Charakter des Camps. Es waren sehr viele junge Menschen, sehr viele Menschen, die nach Orientierung und nach Input und auch nach inhaltlicher Substanz gesucht haben, mit der sie ihre Position unterfüttern konnten, was ich sehr positiv fand.
Ja.
Und das der eine Teil und der nächste, worauf deine Frage wahrscheinlich zielt, ist, was sagt man zu dem Verlauf der internationalen Demonstrationen und was ging da alles schief, was kann man vielleicht auch daraus lernen für die Zukunft? Oder habe ich dich da richtig verstanden?
Auch das.
Also für die internationale Demonstration ist vielleicht das Allerwichtigste zu sehen, welche Repressionen im Vorhinein passiert sind. Also schon in den Wochen vor der Demonstration wurden ja Menschen, die bekannt waren, von anderen Demonstrationen in Deutschland von der Polizei angesprochen. Zum Beispiel Menschen, die auf der Sicherheitskonferenz in München waren, wurden angesprochen und zum Beispiel eine Reihe von Stuttgartern haben dann Meldepflichten bekommen, dass sie sich in Stuttgart alle 24 Stunden bei der Polizei melden mussten und damit war es für sie unmöglich, an den Protesten in Straßburg teilzunehmen. Einige haben Widerspruch dagegen eingelegt und da das Ganze rechtlich überhaupt nicht haltbar war, ist dieser Widerspruch dann auch genehmigt worden. Also das heißt, diese Meldeauflagen konnten nicht aufrechterhalten werden, aber es haben nicht alle Widerspruch dagegen eingelegt. Andere haben Aufenthaltsverbote bekommen für die Landkreise auf deutscher Seite, die relevant waren für den Gipfel, also für Baden-Baden, für Rastatt, für Offenburg und soweit ich weiß auch noch für Karlsruhe, also für vier Landkreise in der Region. Diese wurden nicht wieder aufgehoben. Zumindest weiß ich von keinem Fall, in dem sie aufgehoben wurden. Das heißt, in den verschiedenen linken Gruppierungen war davor schon die Repression sehr stark spürbar. Dann war von Anfang an nicht klar, wie die Demonstrationsroute verlaufen wird, da die Straßburger Administration nur eine Demonstrationsroute durch ein menschenleeres Industriegebiet entlang des Rheins genehmigt hatte. Und allen klar war, dass das nicht mit Demonstrationsfreiheit zusammenpasst. Und als nächstes war für diejenigen, die im Camp schon da waren, die ganzen Tage vor der Demonstration Polizeipräsenz im Alltag. Und es war zum Teil auch relativ brutale Gegenwehr gegen diese Polizei, der Alltag. Also Barrikadenbau, Versuche, das Camp dann vor Polizei zu schützen durch brennende Barrikaden. Das von beiden Seiten wurde ziemlich hochgeschaukelt. Aus meiner Sicht aber durchaus die Dominanz auf Seiten der Sicherheitsapparate und nicht auf Seiten der Demonstranten, um das in Verhältnis zu setzen. Und dann am Tag der Demonstration selbst war es nicht mal möglich, auf französischer Seite für die ersten Demonstranten überhaupt ungehindert zum Auftaktkundgebungsort zu kommen. Die mussten sich den Weg über die Brücken wirklich im wahrsten Sinne des Wortes freikämpfen, um zum Demonstrationsort zu kommen. Also viele Demonstranten, die in ihrem Leben noch nie eine brutale Auseinandersetzung und Demonstration erlebt hatten, waren extrem schockiert, dass sie den Weg zur Demonstration durch Tränengasschwaden gehen mussten, dass es nicht ohne weiteres möglich war, dort anzukommen. Einige hatten es dann schlussendlich doch geschafft, zum Auftaktkundgebungsort zu kommen, aber eben alles mit dieser Erfahrung von harten Auseinandersetzungen. Und auf französischer Seite kamen dann schlussendlich knapp 10.000 Menschen bei der Auftaktkundgebung an, die dann ungefähr auch stattgefunden hat. Auf deutscher Seite kamen beim Ostermarsch in Kiel etwa 5.000 Menschen an. Und ich denke, wahrscheinlich waren es nochmal genauso viele, die einfach gar nicht so weit gekommen sind, weil viele Busse aufgehalten worden sind, viele Menschen nicht durch Tränengasschwaden dann weitergehen wollten. Ich kenne viele, die in Straßburg aufgebrochen sind und es nicht geschafft haben, bis zum Auftaktkundgebungsplatz zu kommen. Also all das vielleicht als Rahmenbedingungen dafür, um auch zu verstehen, warum es so eskalieren konnte, wie es dann schlussendlich eskaliert ist. Weil auf allen Seiten es eine sehr aufgeheizte Situation war. Und in diesem Kontext dann das Problem des sogenannten Schwarzen Blocks aufgetreten ist. Also es ist eine Reihe sehr wütender, junger, vor allem Männer gab, die sich angesichts dieser brutalen Polizeirepression irgendwie im Recht fanden, dann brutal zurückzuschlagen. Niemand weiß, auf wie viele Provokateure der Polizei darunter waren. Es gab auf jeden Fall welche darunter, aber allein Provokateure der Polizei hätten für diese Eskalation sicher nicht ausgereicht. Das heißt, es gab ziemlich viele, die der Meinung waren, dass das ein guter Schachzug wäre, der Polizei weitere Vorwände für Repression zu liefern. Ich finde das total dämlich, wenn man damit in die Gewaltfalle der Polizei gelaufen ist. Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, warum Menschen in dieser Situation in die Gewaltfalle gelaufen sind. Ich halte es aber für zukünftige Demonstrationen für absolut wichtig, vorher klare Regeln untereinander zu vereinbaren, wie man auf gewaltsames Vorgehen der Polizei reagiert, weil es nicht sein kann, dass die einen Demonstranten durch andere Demonstranten gefährdet werden. Und das wird gerade auch ganz massiv innerhalb der Friedensbewegung diskutiert. Aber vielleicht doch nochmal, damit das nicht so negativ wirkt, aus meiner Sicht ist ein großer Erfolg, dass zu so einem abstrakten Thema wie NATO 30.000 Menschen trotz all der Repression im Vorfeld nach Straßburg aufgebrochen sind.
Ja, was mich in dem Zusammenhang interessiert, wäre noch, wie gut denn die Zusammenarbeit so über die Grenze weg. Gibt es die Grenze noch sozusagen für die Friedensbewegung oder kann man sagen, das spielt keine Rolle mehr, was links und was rechts des Rheines ist?
Das ist eine sehr spannende Frage. Allerdings ist das Interessante, dass die tiefsten Gräben innerhalb der Vorbereitungsgruppierung innerhalb Frankreichs verliefen und nicht zwischen Deutschland oder Frankreich oder Deutschland-Frankreich und den weiteren internationalen Vorbereiteten, sondern tiefen Gräben verliefen eigentlich in Frankreich zwischen den verschiedenen Spektren in Frankreich. Das waren Gräben zwischen den einzelnen linken Parteien, die dort aufgerufen haben. Das waren Gräben in Frankreich zwischen autonomem Spektrum in Frankreich und zwischen etablierter Friedensbewegung in Frankreich. Das war sehr viel prägender für die Vorbereitung der Proteste als Auseinandersetzung zwischen französischen und deutschen Gruppierungen. Also für die Deutschen war es manchmal leichter mit dem, sagen wir mal grob, zwei französischen Spektren, also autonomen und Friedensbewegungsspektrum, sich jeweils zu unterhalten, als es für die Franzosen untereinander war. Deswegen glaube ich, die Gräben sind eher inhaltlicher Art, sind in Fragen, wie bereitet man Demonstrationen vor, wer ist der politische Bündnispartner in den eigenen Reihen, wer nicht, und nicht so sehr die Frage, wer kommt aus welchem Land.
Nun, das ist ja schon mal ganz gut, dass es da eine Normalisierung oder ein Wegwischen der Grenzen gibt. Ja, jetzt würde ich gerne fragen nach der anderen Perspektive. Was nimmst du wahr, wie ist dieser Gipfel sozusagen für die Veranstalter, also der NATO-Gipfel gelaufen? Was ist für die NATO-Staaten dabei rumgekommen? Sind sie weitergekommen in ihren Bemühungen sozusagen für schlagkräftige Verteidigung ihrer Interessen zu sorgen?
Die Antwort ist ein entschiedenes sowohl als auch. Um das mal gleich zu sagen. Also die NATO hatte sich ja das ehrgeizige Ziel genommen, dass sie eine neue NATO-Strategie zu ihrem Jubiläumsgipfel entwickeln will. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht gelungen. Sie hatten nur eine sogenannte Declaration of Alliance Security, also eine Erklärung über die Sicherheit der Allianz, vorgelegt. Und die ist ziemlich wischiwaschi, wenn man mal genau hinguckt. Also die enthält natürlich all den Mist, den die NATO enthält, weiteres Setzen auf Interventionismus, klare Interessensdefinitionen und außerdem so ein starkes Setzen auf die zivil-militärische Kooperation, also auf das Einbinden von zivilen Strukturen in militärische Logik. Aber sie hat wenig konkrete Substanz. Das liegt daran, dass innerhalb der jetzt 28 NATO-Staaten auch relativ tiefe Gräben sind. Und ich glaube, diese Gräben müssen eine Herausforderung für Friedensbewegungen oder für alle linke Kräfte sein, diese Gräben innerhalb der NATO noch zu vertiefen, die ja jeweils an nationalen Diskussionen liegen. Dass es nicht für alle Länder so leicht möglich ist, ihre Truppen an die NATO zu überstellen und dann keine weiteren politischen Bedingungen daran zu knüpfen. Das ist ja das, was die NATO sich wünscht, dass es einen NATO-Oberbefehl gibt und ein NATO-Einsatz und nicht wie in Afghanistan 100.000 Einsatzvorbehalte der einzelnen Truppenteile. Also sie versuchen schon effektiver und effizienter zu werden, aber es lässt sich eben nicht so leicht in den einzelnen Ländern durchzusetzen. Und durch politischen Druck in den einzelnen Ländern kann man, glaube ich, den Spaltpilz in die NATO ganz massiv reintreiben. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass uns das gelingen kann, der NATO zumindest perspektivisch die Zähne zu ziehen, was ihre politische Abschreckungskraft angeht. Was natürlich beschlossen ist und was eine große Katastrophe ist, ist die Politik in Afghanistan so weiter fortzusetzen, wie sie bis jetzt schon massiv in die Sackgasse geht. Es wurde ja zugesagt, aus verschiedenen NATO-Staaten 5.000 weitere Soldaten nach Afghanistan zu schicken, wobei das nicht besonders viel ist. Also die USA sagen ja 20.000 und eventuell noch weitere 10.000 Soldaten, die aus den USA kommen sollten. Und dann macht sich im Verhältnis dazu 5.000 aus den anderen NATO-Staaten natürlich nicht so groß aus. Ich glaube, in Deutschland müssen wir trotzdem kämpfen dagegen, dass weitere Soldaten aus Deutschland nach Afghanistan kommen, dass auch diejenigen, die dort schon wieder abgezogen werden. Aber das zeigt, dass die Bereitschaft der anderen NATO-Mitgliedstaaten, sich auf diese militärischen Abenteuer einzulassen, doch Stück für Stück bröckelt. Und an diesen Bröckeln kann man, glaube ich, durch politischen Druck ganz massiv weitermachen. Und der NATO-Gipfel hat mir eben gezeigt, dass die NATO als politisches Bündnis längst nicht so handlungsfähig ist, wie es einige Exponenten ganz gerne hätten, was mich eher optimistisch macht.
Ja, ein Teil von dem, was du gerade gesagt hast, trifft sicherlich auf die Europäische Union als Akteur in der Sicherheitspolitik auch zu. Da gibt es ja die Bestrebungen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu etablieren. Und ich nehme an, für den Spaltpilz und für die verschiedenen Positionen gilt da Ähnliches. Wie verortest du diese europäischen Bestrebungen im Verhältnis zur NATO?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Also einer, den man vielleicht vorwegschicken muss, ist, dass die Kooperation zwischen NATO und Europäischer Union immer enger wird. Es sind ja fast alle Staaten der Europäischen Union entweder NATO-Mitglieder oder zumindest Mitglied in dieser NATO-Partnerschaft für den Frieden, also Partnership for Peace, was so eine NATO-Leitvariante ist. Also es bedeutet, dass die Partnerschaft für den Frieden Staaten wie Österreich zum Beispiel, was ja offiziell noch neutral ist, aber mit NATO-Mitgliedstaaten zusammen Manöver macht, dass sie zusammen ihre Offiziere ausbilden, dass sie zusammen Grundlagen schaffen für die Organisation ihrer Armeen und dass sie zusammen militärische Beschaffung, also zum Beispiel den Eurofighter oder solche vergleichbaren Großprojekte durchführen. Das heißt, dadurch werden sich diese Armeen immer ähnlicher, auch wenn so ein Land wie Österreich formal immer noch neutral ist und offiziell nicht Mitglied der NATO ist, bedeutet, dass die meisten EU-Staaten sind gleichzeitig mehr oder weniger in die NATO integriert. Es gibt da nur noch eine einzige Ausnahme, muss man jetzt einfach mal erwähnen, weil das so schön ist. Das ist Zypern. Zypern ist nicht Mitglied in der Partnerschaft für den Frieden und das hängt nicht ganz unwesentlich damit zusammen, dass es in Zypern eine traditionell starke kommunistische Partei gibt und in der Zwischenzeit auch einen kommunistischen Präsidenten, der sich ganz klar dazu geäußert hat, dass Zypern nicht Mitglied in der Partnerschaft für den Frieden sein will.
Zypern gegen den Frieden sozusagen.
Ja, genau. Das ist wirklich höchst faszinierend und das ist für die NATO ärgerlich, aber es ist besonders für die Europäische Union und ihre Rolle innerhalb der NATO ärgerlich, weil es der Wunsch vieler europäischer NATO-Mitglieder ist, für die europäischen Staaten in der NATO ein stärkeres Gewicht gegenüber den USA aufzubauen und dafür wäre die Europäische Union eine relativ gute Organisationsoberfläche. Klappt aber dann nur, wenn die ganzen Staaten der Europäischen Union wirklich als Europäische Union in der NATO agieren können und daran wiederum hinter Zypern. Das macht es formal in vielen Stellen doch relativ schwierig und deswegen hat zu Beginn dieses Jahres das Europäische Parlament in einer Resolution sich mehrheitlich darauf geeinigt, noch eine intensivere EU-NATO-Kooperation durchzuführen und sie haben explizit, und das ist eine relative Dreistigkeit, Zypern aufgefordert, der Partnerschaft für den Frieden beizutreten. Das heißt, die Europäische Union als eine politische Allianz verschiedener Staaten bietet einen Einzelstaat dazu, seine Außenpolitik so auszurichten, wie es eine Mehrheit der Europäischen Union haben will. Und das wird jetzt noch als große Frechheit interpretiert und auch von vielen so wahrgenommen. Es ist aber genau das, was zukünftig auf uns zukommt, wenn die Europäische Union sich immer mehr zu einem Militärblock entwickelt, dass es immer schwieriger sein wird, dann auf nationaler Ebene zu sagen, nein, wir machen nicht mit bei diesem Militärblock. Ja. Und genau das soll im Rahmen des Lissabon-Vertrags, ursprünglich im Rahmen des Verfassungsvertrags, dann auch gesetzt werden. Das ist ein Grund, warum die Friedensbewegung so stark gegen den Lissabon-Vertrag agiert hat.
Ja, jetzt unterhalten wir uns schon eine Weile, aber eine letzte spannende Frage fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, und zwar die nach der Beziehung zu Russland. Ich habe neulich mit den Ohren geschlackert, als ich hörte, dass die NATO in Georgien mal eben ein kleines Manöver abzelebrieren möchte. Ist denn, und das ist relativ klar, dass das von russischer Seite nicht gern gesehen ist. Und wie umstritten ist denn dieses doch relativ aggressive Vorgehen Richtung Osten, dieses sozusagen den Russen immer mehr auf die Pelle rücken? Sind sich da die NATO-Staaten einig, dass man sozusagen einen relativ aggressiven Expansionskurs da fährt?
Nein, sie sind sich zum Glück nicht ganz einig. Also wenn es eine Einigkeit gäbe, dann wäre die Ukraine und Georgien ja bereits in diesen NATO-Membership Action Plan aufgenommen, also in diesen Automatismus dann auch wirklich NATO-Mitglied zu werden. Da gab es massive Vetos aus der deutschen Regierung, aus der französischen Regierung dagegen, weil dort schon klar war, dass es Europa extrem destabilisieren wird, wenn diese zwei Länder Mitgliedstaaten der NATO werden. Trotzdem sind auch diese zwei Länder durchaus für eine starke, wie sie das nennen, Politik gegenüber Russland. Also durchaus eine Machtpolitik, die auch militärisch gestützt ist, die aber nicht ganz so weit geht, Russland so stark zu provozieren, dass man nicht weiß, wie die russische Regierung reagieren wird. Also es geht eher um eine Provokation in Salamitaktik für Deutschland und Frankreich, während die USA zusammen mit Großbritannien eher wesentlich brachialere Politik gegen Russland favorisieren. Aber schlussendlich geht es in die gleiche Richtung. Also den Einfluss Russlands in Richtung Zentralasien, in Richtung Kaukasus immer mehr einzudämmen und das umgedreht wieder zur Einflusssphäre der NATO zu machen. Und dafür ist man schon bereit, relativ weit zu gehen, was eben auch zeigt, dass es solche Geschichten wie Militärkooperation eben auch zwischen Deutschland und Georgien gibt, Waffenlieferungen nach Georgien gibt und eine sehr enge militärische Ausbildungskooperation gibt. All das zeigt, dass es im Prinzip eine Politik gibt, aber mit verschiedenen Präferenzen darüber, wie die Gangart in dieser Politik sein soll.
Nun, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal für das Gespräch.
Dankeschön.
Und schönen Gruß nach Berlin.
Danke.